SWR 2 Forum.
Baustelle Europa, die neue EU-Kommission zwischen Aufräumen und Aufbauen. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Im Dezember beginnt ein neues Kapitel für die Europäische Union. Die Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze nimmt ihre Arbeit auf. Ein halbes Jahr später übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft in der EU. Die Briten verlassen die Staatengemeinschaft und hinterlassen ein riesiges Haushaltsloch. Der Konsens über gemeinsame europäische Werte und Ziele bröckelt. Und jenseits von Europa wird das Klima rauer. Das alles ist nicht neu, aber es bekommt eine neue Qualität. Europa muss stärker werden nach innen und außen, wenn es die kommenden Zeiten heil überstehen will. Vieles hängt dabei an der Kommission, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, die Staaten zusammenzuhalten und nach außen zu repräsentieren. Es diskutieren Jana Polierin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, Jan Techer, Senior Fellow beim German Marshall Fund in Berlin und Ulrich Ladurner, Korrespondent der Zeit in Brüssel. Lassen Sie uns, bevor es richtig kompliziert wird, vielleicht mit den einfacheren Fragen beginnen, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten sind. Die Zeit von Juncker und seiner Kommission endet und die von Ursula von der Leyen und ihrer Kommission beginnt jetzt. Aber ab wann? Ab wann werden wir Europäer merken, dass jetzt ein neuer Wind weht aus Brüssel, Herr Ladurner?
Ja, ich denke, das werden wir relativ schnell merken. Die neue Kommission wird ja am 11. Dezember ihren Green Deal vorstellen wollen und Klimapolitik ist ja im Zentrum dieser Kommission. Das hat von der Leyen angekündigt und dann werden wir schon sehen, was sie da anbieten im Vergleich zur Vorgängerkommission. War das Klima ja nicht so wichtig, deswegen werden wir sofort mit einem zentralen Thema dieser Kommission uns auseinandersetzen können und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, kaum ist die neue Kommission in Amt und Würden eingesetzt, ruft das Europaparlament den Klimanotstand aus. Das wird heute in einigen Kommentaren schon heftig kritisiert. Einerseits, weil das Wort Notstand in der Geschichte eine schlimme Tradition hat und andererseits, weil es in diesem Fall erstmal eigentlich nur symbolisch gemeint ist, also nicht unmittelbar Notstandsmaßnahmen auslöst. Immerhin ist also das Leitmotiv festgelegt. Wird die EU-Kommission also eine Klimakommission, Herr Techau?
Ja, so hat sie sich zumindest selbst jetzt porträtiert. Frau von der Leyen hat das ja inhaltlich ganz stark in den Vordergrund gestellt und hat einen ihrer Vizepräsidenten damit sozusagen per Chefauftrag betraut.
Als der Herr Timmermans.
Genau, der Herr Timmermans aus den Niederlanden. Und der ja auch der letzten Kommission schon angehört hat und dort ein Schwergewicht war. Das heißt, das wurde allgemein wahrgenommen als die meinen es jetzt ernst. Und da ist sicherlich inhaltlich auch was dran. Es hat natürlich auch ein bisschen eine, ich will mal ganz vorsichtig sagen, populistische Note. Das ist eben das Thema des Tages. Das ist das, womit man die Wähler, vor allen Dingen jüngere Wähler, bewegt. Dass jetzt hier die Kommission, die ja ohnehin im Grunde immer darum bemüht ist, sich selbst auch ein Mandat zu verschaffen, es ja sonst nur aus den Verträgen heraus hat, aber irgendwie sozusagen auch bei der Bevölkerung anzukommen, dass diese Kommission jetzt auf das Klimathema setzt und damit punkten will, ist jetzt auch nicht so ganz verwunderlich. Das ist eben das, womit man im Moment Stimmen bewegen kann und womit man auch, und das ist im Brüsseler Gemenge dann ja auch wieder wichtig, womit man das Parlament auf seine Seite ziehen kann. Kommission und Parlament müssen eine Einheit sein. Das ist so in dieser Brüsseler Dynamik. Und mit dem Klimathema kann man da eine Koalition bauen.
Frau Polierin, am Montag geht es ja gleich weiter bei der Klimakonferenz in Madrid. Ursula von der Leyen wird dort ihren ersten offiziellen Termin als Präsidentin der EU-Kommission wahrnehmen. Und im Gepäck ist ein Versprechen, 1 Billion Euro gegen den Klimawandel. Wer die Latte so hoch legt, der läuft natürlich Gefahr, das Ziel am Ende zu verfehlen und dann die Wähler zu enttäuschen, die Europäer, wie schon so oft. Wie groß schätzen Sie denn diese Gefahr ein?
Also das hängt davon ab, wie viel Unterstützung sie auch in den Mitgliedstaaten finden wird. Ich möchte Jan Techau recht geben, dass dieses Klimathema sich anbietet, um viel Konsens herzustellen mit dem Europäischen Parlament und viele Sympathien auf sich zu ziehen. Für mich ist es aber auch das nächste Thema, was zu einer unheimlichen Spaltung in der Europäischen Union beitragen kann. Nach dem Thema Migration, ein Thema, wo die Mittel- und Osteuropäer sehr skeptisch drauf schauen und gar nicht so sehr in dieser Klima-Euphorie, die bei uns anzutreffen ist, in diese Klima-Euphorie einstimmen. Also für mich ist das auch enormes Spalt- und Streitpotenzial, was damit verbunden ist.
Wo genau sehen Sie da die Gefahr der Spaltung? Also in einigen Ländern ist das Klima Priorität, hat jetzt eine Umfrage gegeben. In anderen Ländern, wo es den Leuten nicht so gut geht, also in Italien oder in Spanien, da sind andere Themen wie der Wohlstand, die soziale Sicherheit wichtiger. Also wie sehr kann auch das Klimathema Europa ein? Sie sprechen von Spalten.
Also zum Beispiel in Ländern wie Polen, wo die Kohle immer noch eine massiv große Rolle spielt, auch für die Wirtschaft, ist es insofern ein Streitthema, weil ja diese Klimaziele nicht erreicht werden können ohne maßgebliche Veränderungen auch im Wirtschaftssystem und eben auch bei der Energieversorgung. Und Länder wie Polen oder auch andere mittel- und osteuropäische Länder machen sich eben große Sorgen, verteidigen ihre Kohle. Jan Techau hat vorhin gesagt, es ist auch ein populistisches Thema, dieses Klimathema. Es ist eben ein Thema, mit dem man große Sympathien gewinnen kann, aber es ist eben auch ein Thema, was sich für Populisten anbietet, um gerade zu sagen, hier die Europäische Union will uns an die ökonomische Wolle sozusagen, also will uns ans Portemonnaie, damit wir diese Klimaziele unterstützen. Und es wird ja auch nicht ohne maßgebliche Einschnitte gehen.
Wenn Sie Populismus sagen, dann meinen Sie Populismus von Recht. Es gibt ja auch einen linken Populismus, vielleicht sogar einen Klimapopulismus.
Ich glaube, hier könnte beides vielleicht ein bisschen auch zusammentreffen. Ich glaube, das Thema bietet sich einfach an für kontroverse Diskussionen.
Ich glaube aber, wenn ich einhaken darf, dass man sich vorstellen sollte, wenn die Kommission Klima überhaupt nicht ins Zentrum gestellt hätte. Also wenn sie Klima, so wie das Juncker gemacht hat, gar nicht mal groß erwähnt hätte, das wäre dann auch nicht richtig gewesen. Also ich sehe das Potenzial für Populisten, aber das ist ja fast bei jedem Thema so.
Das stimmt.
Und wenn man jetzt die von der Leyen, wenn man jetzt genau zuhört und auch man muss sehen, was Timmermans anbietet, dann ist das denen schon klar. Man spricht ja immer sozusagen von einer Klimapolitik, die sozial nachhaltig sein soll. Sozial nachhaltig heißt eben, dass man eben auch die Kohlearbeiter mitnimmt und in Polen die Kohleindustrie irgendwie mit einbindet. Also ich glaube, diese Gefahr ist schon bewusst. Nur ich glaube, jetzt zu sagen, das ist aus populistischen Gründen geschehen, das greift ein bisschen zu kurz. Das ist einfach ein Riesenthema und jede Kommission, die das nicht ins Zentrum gestellt hätte, würden wir nicht ernst nehmen.
Nein, um Gottes Willen, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Es ist natürlich ein wichtiges Thema, was angepackt werden muss. Es ist nur nicht nur ein Thema, was, glaube ich, alle lieben, sondern es ist eben auch ein Thema, was sehr viele Probleme mit sich bringt. Aber natürlich muss man es anpacken. Es ist ja auch ein reales Problem.
Ich glaube, das ist, was ja interessant ist, das merkt man auch an dieser Diskussion. Und Frau Pouliérin hat darauf hingewiesen. Wir in Deutschland sind hier ja wirklich sozusagen klimatechnisch voll eingestiegen in diese Diskussion. Und nirgendwo wird dieses Thema so intensiv diskutiert wie hier. Aber das ist eben nicht in der gesamten Europäischen Union so. Und darauf muss man eben auch hinweisen. Die Deutschen sind da in gewisser Weise Vorreiter. Vielleicht auch diejenigen, die sich so ein bisschen außerhalb des Konsenses gestellt haben. Und ich glaube, das, was in diesem Zusammenhang wichtig ist jetzt, ist, dass die Kommission sehr, sehr viel verspricht, sehr, sehr stark eingestiegen ist auf dieses Thema, aber vielleicht die politische Unterstützung aus den Mitgliedstaaten nicht bekommen wird. Das hat Frau Pouliérin auch schon gesagt. Und das heißt, darin besteht wieder die Gefahr, dass jetzt hier sozusagen groß angekündigt wird, aber am Ende ein viel, viel kleineres Paket herauskommt. Und dann wird die Enttäuschung in einigen Teilen Europas groß sein. Das ist eben immer dann besonders die Gefahr, wenn man ein Thema so zum Hauptkern-Lieferthema macht, wie es jetzt die Kommission gemacht hat.
Ganz naive Frage, wie macht eigentlich eine EU-Kommission Klimapolitik? Wie geht das? Wie wirkt die ein auf die Nationalstaaten?
Ja, also die Kommission kann immer nur Vorschläge machen und dann in das Prozedere der Europäischen Union einbringen. Da bedarf es dann eben auch der Zustimmung des Parlaments sowieso, aber natürlich auch des Rates. Und diese Vorschläge sind so das, was man sich unter technischen Lösungen vorzustellen hat. Da geht es um Emissionsgrenzen, da geht es um Produktionsstandards, da geht es um den Energiemix, da geht es um das Verbot von bestimmten Stoffen. Da geht es also um einen ganzen Reigen von technischen Maßnahmen. Das werden die Klimaexperten noch besser darstellen können als ich. Aber die Kommission kann das eben vorschlagen und da ganz verschärft sozusagen die Standards zu verändern. Und wenn das Mehrheiten in Europa findet, dann kann sowas eben auch für die Mitgliedstaaten maßgeblich werden.
Das ist ja die entscheidende Frage, nicht? War Herr Ladurna der Europäische Rat, also dort, wo die Regierungschefs beisammen sitzen, die müssen dann mit der Kommission und dem Parlament in einem Strang ziehen?
Ja, das müssen Sie. Nur noch einen Satz zu der Kommission und den Erwartungen. Natürlich, ich glaube, dass die Frau von der Leyen und ihre Mannschaft jetzt einfach sowas machen müssen wie Erwartungsmanagement. Die Erwartungen sind sehr groß. Das hat, wie die beiden, Herr Techau und Frau Pouliérin sagen, hat seine Probleme. Und jetzt müssen Sie, ich glaube, ein bisschen dieses runtermanagen. Aber man muss auch sagen, die Kommission ist natürlich keine europäische Regierung. Sie hängt ganz wesentlich ab vom Rat, von den Nationalstaaten. Und sie kann nur so stark sein, wie die Nationalstaaten auch mitziehen. Und klar, es ist angesprochen worden, es gibt da viele Risse in der Europäischen Union. Ich meine, die Frau von der Leyen übernimmt nach 5 Jahren Juncker eine Europäische Union, die wo es tiefe Risse zwischen Ost und West und Nord und Süd gibt. Und das muss man erst mal irgendwie, glaube ich, versucht sie da Versöhnungskurs zu gehen. Das hat sie auch gemacht, indem sie ihre Kommission so besetzt hat, dass sie Signale gegeben hat in den Nationalstaaten. Aber wer so viel versöhnen will, da ist halt dann die Frage, wie viel Kraft für Reformen dann noch übrig bleibt. Wenn man alle zufriedenstellen muss, dann hat man oft nicht die entscheidende Kraft, um wirklich was voranzubringen. Das, glaube ich, ist mit ein Problem.
Zumal sie ja auch in Bezug auf das Parlament ein bisschen auf verbrannte Erde guckt. Also ich glaube, das Parlament ist immer noch sauer wegen des Spitzenkandidatensystems. Also, dass niemand aus ihren Reihen jetzt Kommissionspräsident wurde. Ich glaube, das hat man gemerkt bei der Bestätigung der Kommissare. Es sind ja einige auch nicht bestätigt worden. Und das Verhältnis zum Parlament rumpelt ja. Sie hat jetzt versprochen, dass sie dem Parlament quasi ein indirektes Initiativrecht gibt und dass sie nochmal drüber nachdenkt, wie man das Spitzenkandidatensystem beim nächsten Mal vielleicht reformieren kann und dann, dass es doch nicht für immer jetzt verloren ist. Aber ich glaube, da hat sie auch noch einen großen Heilungsprozess vor sich.
Das heißt, dass das Europaparlament in gewisser Weise einen Vorschlag macht, wer die EU-Kommission anführt.
Ja, ich hatte einen Kommentar noch zu der Frage Verhältnis zum Parlament, also von Frau von der Leyen zum Parlament. In der Tat ist es so, dass Verhältnis im Moment, sagen wir mal, zumindest angespannt scheint. Aber ich glaube, dass sich das relativ schnell zurechtruckeln wird. Die klassische Machtkonstellation in Brüssel ist ja nicht Parlament gegen Kommission, sondern Parlament mit Kommission zusammen gegen den Rat, also gegen die Mitgliedstaaten. Das ist eigentlich die Koalition. Ideologisch sind sich Kommission und Parlament auch immer sehr viel näher, als es zum Beispiel Kommission und Rat sind. Das ist eben diese Machtkonstellation. Und da gab es zwar jetzt Verwerfungen über dieser Spitzenkandidatenfrage, aber das Parlament wird sich auf Dauer das auch gar nicht leisten können, sozusagen im kleinen Krieg mit der Kommission zu verharren. Das wird sich zurechtruckeln. Und wenn man jetzt sehen kann, was passiert ist bei der Wahl der Kommission, hat es ja eine übergroße Mehrheit gegeben, also größer als man erwartet hatte, größer auch als die Mehrheit, die Herr Juncker vor 5 Jahren hatte. Und da zeichnet sich jetzt sowas wie eine neue Koalition auch ab im Europäischen Parlament. Früher waren es Sozialisten und Konservative, die sozusagen eine Dauerkoalition gebildet haben. Das reicht jetzt nicht mehr aus, aber die liberale Fraktion hat sich im Grunde hinzugesellt und wird jetzt sozusagen hier eine Dreierkoalition bringen. Man spricht da auch schon über eine Institutionalisierung. Die wollen so eine Art Koalitionsausschuss bilden. Also es gibt da Tendenzen, dass auch seitens des Parlaments die Sache sich konsolidiert. Und diejenige Fraktion, letztes Wort dazu, die sich am stärksten gegen Frau von der Leyen auch persönlich ausgesprochen hat und diese Koalition, die Grüne Fraktion, hat sich im Grunde ein bisschen verzockt. Die haben nicht das bekommen, was sie wollten, sind im Rat aber gar nicht vertreten, weil sie keinen Regierungschef stellen und können eigentlich den Hebel gar nicht richtig ansetzen, mal abgesehen davon, dass sie durch den Brexit auch noch Abgeordnete verlieren werden. Das heißt, hier wird sich das Machtverhältnis aus meiner Sicht relativ schnell zurechtruckeln und ich erwarte nicht, dass Parlament und Kommission jetzt über die nächsten 5 Jahre in einem Dauerkrieg da sich einrichten werden.
Trotzdem hat Frau von der Leyen natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Techau, keine stabilen Mehrheiten. Also es gibt nicht mehr diese große Koalition zwischen Konservativen und Sozialdemokraten. Es braucht immer 3. Die Grünen haben ja schon signalisiert, dass sie auch nicht fundamental in der Opposition sind, sondern sich auch vorstellen können, hier und da mitzustimmen. Aber es wird, glaube ich, einfach eine viel größere Kunst sein, das Parlament hinter sich zu kriegen und Mehrheiten zu schmieden. Man muss einfach mehr Spieler an Bord nehmen.
Ja, ich denke aber, Frau von der Leyen hat das in den letzten 3 Monaten schon bewiesen, dass sie da in dem Geschäft nicht so ganz schlecht ist. Ich meine, sie ist ernannt worden im Juli und sie ist sozusagen wahrgenommen worden als die Kandidatin des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und das Parlament war sauer, wie Sie beide gesagt haben, zu Recht, zum Teil zum Recht. Und heute ist sie aber doch vom Parlament akzeptiert worden. Sie hat sich so wegmanövriert von Macron. Ich glaube, emanzipiert ist das falsche Wort, aber sie würde heute, würde niemand mehr sagen, dass von der Leyen die Kandidatin von Macron ist. Sie ist heute, hat ein eigenständiges Profil gewonnen. Ich glaube, sie hat sich da schon sehr, sehr geschickt verhalten in den letzten 4 Monaten.
Die neue Kommission übernimmt ja jetzt das Erbe der Alten. Nochmal zusammengefasst, ist das ein gutes Erbe? Hinterlässt Jean-Claude Juncker seiner Nachfolgerin einen aufgeräumten Schreibtisch oder eine Rumpelkammer oder beides oder anders gefragt? Wie beschränkt ist jetzt eigentlich Ursula von der Leyen oder wie frei ist sie am Beginn ihrer Präsidentschaft?
Also mein Eindruck ist, dass die Kommission, die Juncker-Kommission, erheblich besser gearbeitet hat, als es vielleicht den öffentlichen Anschein hat. Juncker hat ja vor 5 Jahren etwas sehr Kluges gemacht, was auch gut funktioniert hat dann in der Folge, nämlich angekündigt, sich eigentlich im Grunde auf nur eine bestimmte Anzahl von Politikfeldern im Wesentlichen zu konzentrieren und hat dann mit Herrn Timmermans jemanden gehabt, der auch für ihn sozusagen in der Kommission umgesetzt hat. Und das hat ganz gut funktioniert. Das wird im Wesentlichen in der Öffentlichkeit auch gar nicht richtig wahrgenommen. Aber wenn man sich anschaut, mit welchem Erbe die letzte Kommission vor 5 Jahren ins Rennen ging, nach der Eurokrise, die noch gar nicht richtig ausgestanden war, mit ganz unsicheren Fragen über den Verbleib von Ländern in der Eurozone und so weiter. Und auch, wie man den Brexit letztlich gemanagt hat, der ja dann sozusagen auf halber Strecke dazukam, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass diese Juncker-Kommission unaufgeräumt irgendwas hinterlassen hat. Es sind einfach eine ganze Menge von Großthemen hinzugekommen. Und das ist ja ein bisschen das Drama der EU, nicht nur der Kommission, dass die EU heute im Grunde für ihren Erfolg und auch für ihre Ausdarstellung gemessen wird an Erfolg in Themenbereichen, die ihr nie im Grunde durch die Verträge zugekommen sind. Da, wo die EU ein starkes Mandat hat, bei Marktfragen, bei Verbraucherschutzfragen und bei vielen, vielen anderen Fragen, da funktioniert sie eigentlich sehr gut. Aber bei den Themen, die jetzt anstehen, ob das Grenzsicherung ist, ob das die Reform des Euros ist, ob das Außen- und Sicherheitspolitik ist und eben auch Klimawandel, da sind eigentlich die Befugnisse der EU relativ schwach und die Mitgliedstaaten sehr stark. Und deswegen wird es jetzt in den nächsten 5 Jahren so schwierig sein für die EU zu reüssieren, erfolgreich zu sein in Feldern, wo ihr Mandat eigentlich schwach ist und wo sie sich sehr stark erst positionieren muss gegen die Mitgliedstaaten.
Und ich glaube schon, dass grundsätzlich die Situation in der Europäischen Union schon durch größere Fragmentierung sich auszeichnet, durch ein Auseinanderstreben. Wir hatten die Migrationskrise, die Eurozonenkrise. Und ich glaube, dass der Zusammenhalt einfach in den letzten Jahren massiv gelitten hat. Wir haben ein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit in vielen Ländern und eigentlich nicht wirklich ein Instrument, wie man dem begegnen kann. Also ich glaube, dass die Aufgaben für die von der Leyen-Kommission gigantisch sind.
Jana Polierin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Jan Techor, Senior Fellow beim German Marshall Fund und Ulrich Ladurner von der Zeit. Wir diskutieren zum Thema Baustelle Europa, die neue EU-Kommission zwischen Aufräumen und Aufbauen. Ein ganz junges Erbe der Juncker-Kommission, nicht unbedingt, aber dennoch irgendwie der Kommission und der EU. Das ist das Großthema, so haben Sie das genannt, Großthema, Herr Techauer, Westbalkan. Insbesondere für Nordmazedonien verlief die Sache gerade ziemlich katastrophal. Das Land hat alles getan, was von ihm verlangt wurde, bis hin zur Änderung des Namens. Und dann scheiterten die Aufnahmegespräche am Veto von Macron, dem französischen Präsidenten. Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk reagierten peinlich berührt von so viel Wortbruch. Ist die EU an ihre Grenzen gestoßen? Ist sie überhaupt noch erweiterbar? Und ist sie verlässlich?
Also ich glaube, was man konstatieren muss, ist, dass es eine große Erweiterungsmüdigkeit gibt, eigentlich in fast allen Mitgliedstaaten, zumindest wenn man die Bevölkerung fragt. Die Umfragen in der Bevölkerung unterstützen eigentlich den Ansatz, den Präsident Macron da fährt, dass er sagt, also die EU ist im Prinzip jetzt schon überdehnt und wir müssen erst nach innen konsolidieren, bevor wir wieder aufnehmen können. Trotzdem halte ich die Entscheidung für einen großen strategischen Fehler, eben weil man so Versprechungen gemacht hat, die jetzt so maßgeblich enttäuscht sind und weil es auch geostrategisch eine so schlechte Entscheidung ist, den westlichen Balkan einfach sich selbst zu überlassen, weil es eben andere Akteure gibt, die sich für die Region massiv interessieren und es nicht in unserem Interesse sein kann, dass wir als Europäer dort Einfluss verlieren. Aber ich glaube, dass dieses Thema, also diese Erweiterungsmüdigkeit da ist und dass im Prinzip auch niemand weiß, wie man mit diesen Ländern umgehen soll, das ist, glaube ich, tatsächlich so.
Ich glaube auch, dass das ein Fehler war von Macron. Gleichzeitig muss man sagen, dass, wie Sie richtig sagen, Frau Polierin, die meisten Menschen würden in einem Referendum nicht für eine Erweiterung der EU stimmen. Und weder die Kommission noch irgendeine andere europäische Regierung versucht, dagegen anzuarbeiten. Man hat nur sozusagen diesen Automatismus der Erweiterung immer so hingestellt, das wäre eine automatische Sache, aber es wird nicht begründet. Es wird viel zu wenig erklärt, warum die Westbalkanstaaten dazukommen sollen. So sehr Macron da auch einen Fehler gemacht haben, will ich glaube, dass die anderen, auch die Kommission und die anderen Staaten da auch nicht aus der Verantwortung entlassen werden können, weil ja niemand wirklich offensiv diese Erweiterung vertritt, sondern es ist ja so ein bürokratischer Mechanismus. Und das war auch der Anlass sozusagen für Macron da, ich sage mal so, den Fuß auf das Bremspedal zu stellen. Es war ein Fehler, aber ich glaube, da sind alle aufgerufen, nochmal deutlich zu machen, warum diese Westbalkanstaaten dazugehören müssen. Nicht nur aus geostrategischen Gründen, sondern aus anderen historischen und auch kulturellen Gründen.
Europa wird eine größere Rolle in Fragen der Geopolitik spielen müssen. Geopolitisch war das ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, denn wenn man vor der eigenen Haustür irgendwie nicht zurande kommt, wie soll man es dann in der großen Welt tun mit so mächtigen Gegenspielern wie Russland, China oder mittlerweile halb Partner, halb Konkurrent USA? Was sind jetzt die Folgen für Albanien und Mazedonien? Werden die sich jetzt andere Verbündete suchen? Russland, China oder gleich vor der Tür die Türkei?
Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Ich glaube schon, dass es gibt ja unterschiedliche Spiele auf dem Balkan. Es gibt Russland, aber Russland ist sozusagen eher ein Störfaktor, stört, wo es kann. Mehr kann es nicht machen. Es gibt die Türkei und Saudi-Arabien, die, glaube ich, die Gesellschaften verändern wollen. Da gibt es den politischen Islam. Und es gibt die Chinesen, die das machen, was sie sonst auch machen, eher so einen imperialen Zugang haben. Aber de facto ist ja nicht so, dass Albanien, Nordmazedonien nach Bosnien-Herzegowina morgen sozusagen vom europäischen Kontinent sich ablösen, auch mental nicht. Ich glaube, die Enttäuschung ist groß, aber am Ende werden auch diese Westbalkanstaaten kommen, die um die Erkenntnis nicht herum, dass sie Teil Europas sind und bleiben. Auch wenn das jetzt schmerzhaft war und Enttäuschung war, ich glaube nicht, dass allalong sie da wegdriften werden und in den entschiedenen Einflussbereich anderer Staaten kommen. Das glaube ich nicht.
Herr Techow.
Ich glaube, die größere Gefahr besteht darin, dass diese Staaten jetzt einfach von innen heraus sozusagen diese Stabilisierung, die sie vollziehen müssen, dass ihnen die jetzt schwerer fallen wird. Man hat das schon gesehen. In einem dieser beiden Länder ist die Regierung im Grunde unmittelbar danach gefallen. Eine Regierung, die alles auf die europäische Karte gesetzt hatte, sich gegenüber ihren Wählern auch da exponiert hatte und die dann plötzlich das Gefühl hatte, sie ist im Stich gelassen worden. Es sorgt einfach für Instabilität in diesen Ländern selbst. Der Kurs ist jetzt nicht mehr klar. Auch die EU-Gelder, die da hätten kommen sollen, kommen jetzt nicht mehr. Das sind natürlich alles Faktoren, die so innenpolitisch dann da auch ein Schlag ins Kontor sind. Und das merkt man jetzt. Und das kann natürlich nicht im europäischen Interesse sein. Eigentlich wollen wir, dass diese Südostflanke Europas, wenn man so will, ja stabil ist. Und zwar aus sich heraus stabil ist und nicht dauerhaft von außen immer sozusagen wieder gestützt werden muss. Und genau da hat man jetzt eigentlich das falsche Signal gesendet. Insgesamt ist es so, und das muss man dann eben auch verstehen, es kollidieren ja hier im Grunde zwei Bilder von Europa. Es gibt einmal diejenigen, die Europa aus seiner internen Integrationslogik heraus betrachten. Und für die ist die Erweiterung ohnehin schon zu weit gegangen. Die sagen, das ist eigentlich gar nicht mehr richtig zu regieren, dieses Europa mit so vielen Mitgliedstaaten. Und dann gibt es diejenigen, die auf Europa im Grunde als geopolitischen Akteur schauen und sagen, Europa muss als Machtblock aktiver werden. Und für die ist die Erweiterung sozusagen naturgegeben. Die sagen, das muss so sein. Es kann nicht sein, dass Europa da seine Nachbarschaft liegen lässt. Und diese beiden Sichtweisen auf Europa sind nicht 100% übereinander zu bringen. Und der Präsident Macron hat sich jetzt entschieden, da sozusagen ganz klar auf eine Karte zu setzen und hat damit im Grunde das Schwebespiel, was vorher da war, sich nicht zwischen beiden Visionen entscheiden zu müssen, außer Kraft gesetzt. Und das ist das, was jetzt für so viel Irritation sorgt, weil man im Grunde den Bluff, der vorher schon da war, jetzt nicht mehr durchhalten kann.
Ich glaube, es zeigt aber auch ein größeres Problem, was die EU eigentlich hat mit Bezug auf ihre Nachbarn, die eben noch nicht dazugehören oder vielleicht auch nie dazugehören werden. Die EU hat eigentlich immer auf zwei Dinge gesetzt, entweder auf die Erweiterung, also die potenzielle Mitgliedschaft, wie auch mit der Türkei zum Beispiel, und kommt da an ganz starke Grenzen, oder auf Transformation. Also der Gedanke war immer, wir exportieren unser Modell und unsere Nachbarn werden immer mehr so wie wir, und dann stellt sich dieses Problem auch nicht, wie schwierig das ist, die zu integrieren, weil die sind dann ja so wie wir. Und das hat einfach in ganz vielen Fällen nicht geklappt, sondern wir sehen gerade zum Beispiel auch mit Blick auf die Türkei eine gegenteilige Entwicklung, eine Wegwendung von der Europäischen Union, und gleichzeitig gibt es aber noch da dieses Beitrittsversprechen. Und ich glaube, das ist einfach eine grundsätzliche Frage, wie die Europäische Union da weitermacht mit den Ländern, die um sie herum sind.
Im Herzen dieser Europäischen Union, da läuft so, hieß es immer, der deutsch-französische Motor, die deutsch-französische Idee. Aber wenn jetzt Macron immer mehr sich isoliert mit starken Statements zum Westbalkan oder auch zur NATO, die er als Hirntod bezeichnet hat, dann was bleibt dann noch von Deutschland und Frankreich als den beiden Partnern und Impulsgebern in diesem großen Gebilde?
Vielleicht muss man nur kurz nochmal sagen, dass diese Harmonie zwischen Deutschland und Frankreich ja noch nie so besonders ausgeprägt war. Also ich glaube auch, wir sehen gerade eine besonders schwierige Phase der Beziehung, aber die gab es auch schon vorher. Also Deutschland und Frankreich haben selten von einem Blatt gesungen, sondern auch sehr oft verschiedene Visionen für Europa verkörpert. Und deswegen galt lange Zeit, wenn die beiden Länder übereinkommen, dann können auch alle anderen Länder an Bord kommen. Und ich glaube, dass das eben nicht mehr so der Fall ist, dass die Kluft zwischen Deutschland und Frankreich momentan sehr groß ist, aber dass es auch nicht mehr reichen würde, wenn die beiden Länder einen Kompromiss fänden, weil eben Länder wie Polen oder Länder wie die Niederlande, wie Schweden, Portugal auch ganz andere Vorstellungen haben. Und das es viel schwerer ist, diese Kompromisse auch jenseits des deutsch-französischen Tandems zu finden.
Ja, volle Zustimmung meinerseits. Es gibt diesen deutsch-französischen Motor nicht mehr, schon länger nicht mehr. Es gibt weder eine gemeinsame Vision über, wie die Integration Europas voranschreiten soll. Es gibt kein gemeinsames Bild von der Währung und wie man die Eurozone sozusagen wirtschaftlich steuern soll. Es gibt kein gemeinsames Bild von Außenpolitik und von der strategischen Bedeutung Europas. Und seit jüngster Zeit gibt es auch keinen Konsens mehr zu der Russlandfrage und für den gesamten osteuropäischen Raum. Das heißt, da sind bei den zentralen Zukunftsfragen Europas im Grunde Deutschland und Frankreich auf ganz anderen Planeten unterwegs. Es hat auch was damit zu tun, dass Frankreich viel selbstständiger in eigenem Recht Machtpolitik macht. Frankreich ist eine Atommacht. Frankreich hat einen permanenten Sicherheitsratssitz in New York bei den UN. Deutschland hat das alles nicht. Für Frankreich ist es leichter, über strategische Autonomie Europas zu sprechen als für Deutschland. Das sind völlig unterschiedliche Kulturen. Man hat das lange unter den Teppich kehren können, dass hier eigentlich zwei Partner gar nicht wirklich beieinander sind, weil man im Grunde in der EU vor allen Dingen diejenigen Politikbereiche integrieren konnte, bei denen diese Kulturunterschiede nicht so groß waren. Jetzt sind aber plötzlich die großen Themen angesagt, bei denen es wirklich ums Eingemachte geht. Und da zeigt sich eben, dass Berlin und Paris überhaupt nicht von einem Blatt singen, wie Frau Pulliering das gesagt hat. Und deswegen da jetzt auch so viel Masse für Kompromiss, für gemeinsames Voranschreiten nicht mehr ist. Und deswegen also ja, von diesem Motor zu sprechen, ist, glaube ich, so ein bisschen Nostalgie.
Ich würde es auch nicht vom Motor sprechen, ich würde jetzt auch zustimmen, nur muss man schon auch den Kontext sehen. Ich meine, die Welt hat sich doch sehr radikal verändert. Wir haben Trump in den USA, wir haben das gestörte Verhältnis zu Russland, wir haben die Risse innerhalb der Union. Das heißt, wir leben heute in einer Situation, die Diskussion hat begonnen. Natürlich, das ist richtig, was Sie sagen, Frankreich und Deutschland haben eine ganz andere strategische Kultur, eine ganz andere Geschichte. Aber das ist nicht gesagt, dass sie nicht wieder zusammenfinden. Also es gibt ja eine Debatte über Verteidigung, es gibt eine Debatte über Rüstung, es gibt PESCO, also diese strukturierte Verteidigungszusammenarbeit, es gibt einen gemeinsamen Einsatz in Mali. Das ist noch kein Motor, sicher nicht, aber ich glaube, die Erkenntnis, dass man sich am Ende doch braucht, wird schon dazu führen, dass man vielleicht nicht einen Konsens herstellen kann, dass man sich annähert. Also Zustimmung, aber wir sind am Anfang einer Debatte in einer ganz neuen Situation.
Und ich glaube, was man grundsätzlich sieht, ist eben, dass es immer schwieriger wird für Mitgliedstaaten, ihr eigenes nationales Interesse hinter das gemeinsame europäische Interesse zu stellen. Vielleicht bin ich ein bisschen nostalgisch, wenn ich zurückblicke, aber ich glaube, dass das früher leichter war und dass das zum Beispiel auch in Deutschland viel mehr Regierungspolitik war. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Europapolitik von Helmut Kohl vergleicht mit der von Angela Merkel, dann liegen da Welten dazwischen. Dann haben sich auch die Deutschen da sehr verändert in ihrem Ansatz, den sie gegenüber Europa fahren. Und ich glaube, wenn wir nicht dahin kommen, dass wir wieder mehr das europäische Interesse sehen, das eben in unser aller Interesse ist, dann wird es einfach schwierig mit weiteren Schritten.
Und wo stehen wir in dem ganzen Spiel? Wo steht Deutschland in Europa, wenn es mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit nicht mehr so ist, wenn die Briten als Partner ausfallen, die Polen, mit denen man sich nicht so richtig vertritt, augenblicklich, dann sind wir da in der Mitte Europas der mächtigste Staat, aber wer sind unsere Partner und wo ist unser Ziel, wo ist unsere Linie?
Also die Frage ist ja genau die Frage, die man sich in Europa jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren stellt. Wo ist Deutschland? Wo ist das Konzept, das aus Berlin kommt, zu den einzelnen Großthemen, ob das die Grenzsicherung und die Flüchtlingsfrage ist oder eben Sicherheit und Verteidigung in Europa mit einem schwächeren Amerika und einer ganzen Reihe von anderen Fragen. Euro-Governance hatte ich schon angesprochen. Und bei keinem dieser Themen ist Berlin eigentlich konzeptionell in Führung gegangen. Man mag diese Vision nicht. Angela Merkel als Person steht nicht für den großen Wurf, sondern eher fürs pragmatische Durcharbeiten der Themen. Und das ist von den Europäern allgemein als Mangelzustand wahrgenommen worden, dass Deutschland im Grunde als der wichtige große Klops in der Mitte Europas jetzt nicht wirklich zieht. Und das hat ja auch letztlich Macron jetzt in diese Lage gebracht, dass er sehr ungeduldig geworden ist und mit der NATO-Aussage, aber auch mit seiner Russlandpolitik jetzt plötzlich hier voranschreitet und sagt, wenn von Berlin nichts kommt, muss ich eben selber handeln. Und da merkt man jetzt das Dilemma Deutschlands, dass es jetzt plötzlich in einer machtpolitischen Situation in Europa angekommen ist, in der es ziehen muss, sich gleichzeitig aber mit dieser neuen machtpolitischen Rolle unheimlich schwer tut und sich auch nicht mehr verstecken kann hinter dem Argument, die anderen Europäer wollen aber keine deutsche Führung, sondern im Gegenteil, die fordern sie geradezu ein. Und das ist ja eben in Deutschland jetzt so ein großer Umdenkprozess, der stattfinden muss, auch die politische Kultur, die sich ändern muss. Und man merkt ja, wie diese Debatte in Berlin und in diesen außenpolitischen Zirkeln Unwohlsein hervorruft. Aber es wird nicht anders gehen. Also wenn Deutschland bei diesen zentralen Punkten nicht zieht und nicht in Vorleistung geht, dann kann Europa nicht voranschreiten. Und wenn man mit dem, was Macron vorschlägt, nicht zufrieden ist, dann kann man nicht in den Trollwinkel sitzen und sagen, das gefällt uns es aber nicht, dann muss man was Eigenes vorschlagen und das kommt eben nicht. Und das ist das Dilemma Deutschlands und auch ein bisschen die Tragik der gegenwärtigen Situation.
Ich kann Herrn Dechert nur zustimmen. Ich meine, man darf den Fehler nicht machen, jetzt sozusagen mit dem Finger auf Macron zu zeigen, weil er so nach vorne stürmt und weil er das, was man so disruptive Politik nennt, macht und weil er auch Leute vor den Kopf stößt. Das mag man jetzt auch beklagen und als schlechten Stil ansehen. Aber er hat eine Vorstellung und er formuliert die öffentlich. Und vor allem, Macron macht etwas, er macht deutlich, dass es dringlich ist. Und was ist dringlich? Dringlich ist, dass die Europäische Union und Europa drauf und dran ist, die eigene Souveränität zu verlieren, weil es nicht mehr in der Lage ist, zu gestalten nach außen hin. Und das ist Macron, und da hat er vollkommen recht. Aber er stürmt halt nach vorne und ist dann da vorne doch ziemlich alleine, wie auch der Dechert richtig gesagt hat. Und ich finde, was Deutschland betrifft, da muss man sich immer klar machen. Ich glaube, dass auch die Regierung den Menschen in Deutschland klar machen muss, dass man in Zukunft auch einen Preis bezahlen muss für das, sozusagen, wie man in der Welt ist. Es geht nicht mehr, dass man sich dauernd wegduckt. Und Deutschland hat sich sehr lange weggeduckt.
Na, zumal es eigentlich auch eine Grundlage gibt im Koalitionsvertrag. Ich meine, es gab, glaube ich, wenige deutsche Koalitionsverträge, die so proeuropäisch waren. Da ist von einem neuen Aufbruch für Europa die Rede und von einem ganz starken Bekenntnis, dass Deutschland zur EU da hat. Und da ist einfach nichts erfolgt. Und ich finde, also wenn man auf jemanden mit den Finger zeigen kann, dann ist das in erster Linie, sollten wir den Finger auf uns selber richten und sagen, wir sind ideenlos, wir sind visionslos, wir haben einfach nie ein Gegenmodell zu dem, was Macron vorgeschlagen hat, gemacht und wir verwalten den Status quo. Wir fühlen uns eigentlich ganz wohl, wie die Dinge sind und wollen sie eigentlich gar nicht großartig verändern, weil für uns die Dinge nicht so schlecht gelaufen sind in den letzten Jahren.
Das klingt jetzt ein bisschen deprimierend, was Sie da sagen, Frau Poldirin.
Es ist auch ein bisschen deprimierend. Es ist auf jeden Fall kein neuer Aufbruch für Europa.
Es gibt ja ein zaghaftes Pflänzchen, was in Deutschland wächst zurzeit. Und das ist das, was Frau Kramp-Karrenbauer versucht, indem sie die Rhetorik zur Frage Deutschlands als militärischem Akteur versucht, ganz gezielt zu verändern in der Diskussion. Sie hat das gemacht in der Syrien-Frage, sie hat das gemacht mit ihrer Rede an der Bundeswehr-Universität in München vor 2 Wochen. Sie versucht da ganz explizit, Deutschland im Grunde aus dieser Konzeptionslosigkeit und auch aus dieser Passivität rauszuholen. Nun mag das nicht jeder mögen. Und vielleicht ist auch hier und da die eine Idee wäre oder andere Idee wäre noch sozusagen zusätzlich nützlich gewesen, um das Ganze etwas substanzieller zu machen. Aber im Grunde geht das ja genau in die Richtung, die auch von den anderen eingefordert wird und vor allen Dingen von Macron, dass Deutschland sich endlich bei Themen, die nicht angenehm sind und wirklich sogar den Deutschen besonders schwerfallen, sich exponiert. Ob daraus was werden kann, werden wir sehen. Aber die eine Ministerin versucht zumindest den alten Konsens, den Passivitätskonsens in Deutschland zu durchbrechen.
Ich kann da dem auch nur zustimmen. Ich glaube, die Frau Kramp-Karrenbauer geht in die richtige Richtung. Sie wird dafür heftig kritisiert. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie einfach den Konsens aufbricht. Ich glaube, dass Deutschland wahrscheinlich eher sich in Richtung Frankreich entwickeln muss und sagen muss, wir müssen unsere Nachbarschaft gestalten. Unsere Nachbarschaft gehört eben auch Mali, da gehört Libyen, da gehört nicht nur der Westbalkan. Und das kann sein, es kann gut sein, dass auch deutsche Soldaten dort vor Ort entsandt werden. Das ist jetzt noch lange hin, aber man muss sich mit diesen Gedanken vertraut machen. Ich glaube, und das ist natürlich ein großer Bruch mit den deutschen Mentalität, die sozusagen im Zentrum steht, die militärische Zurückhaltung der Politik. Und ich glaube, das ist zwar nach wie vor richtig, aber es wird Fälle geben, wo das nicht mehr funktionieren wird.
Im SWR2-Forum diskutieren Ulrich Ladurner von der Zeit, Jan Techau vom German Marshall Fund und Jana Poljerin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Alle wollen über das Klima reden, niemand will über China reden. Dabei ist China jetzt international tatsächlich zu einer Macht geworden, die man beachten muss. Chinesen kaufen sich ein in Industrien in Europa. Sie bedrohen ihre Region militärisch und sie unterdrücken ihre eigene Bevölkerung. Und Deutschlands Antwort darauf war bislang Handel durch Wandel. Das hat offensichtlich nicht gut funktioniert, im Gegenteil. Wie kann man sich jetzt in Bezug auf China positionieren?
Also Frau von der Leyen hat ja gesagt, Europa muss die Sprache der Macht lernen. Europa muss härter seine eigenen Interessen durchsetzen und entschlossener seine Werte verteidigen. Und ich glaube, das, was sie versucht mit ihrer geopolitischen Kommission, ist eigentlich genau richtig. Sie versucht, die Rolle der Europäischen Union in der Handelspolitik, beim Wettbewerb, bei der Regulierung zu stärken. Also die EU gezielt genau da zu stärken, wo sie eben auch Kompetenzen hat und auf internationaler Ebene da eine stärkere Rolle zu spielen und Politikbereiche auch stärker miteinander zu verknüpfen. weil eben, und ich glaube, das war das Rational hinter dieser Überlegung, die klassische Außen- und Sicherheitspolitik und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Hand der Mitgliedstaaten ist und dass sie eben, wenn sie sich auf die Bereiche konzentriert, wo die Kommission Kompetenzen hat, dass sie dann auch wirklich einen stärkeren internationalen Fußabdruck hinterlassen kann. Trotzdem ist es so, dass sie die Mitgliedstaaten braucht und Sie haben ja erwähnt, gerade gegenüber China als Herausforderung ist es eben so, dass die Mitgliedstaaten da nicht unbedingt von einem Blatt singen. Es gibt in vielen Bereichen Fälle, wo die Europäische Union es nicht geschafft hat, eine einheitliche Position zu erreichen, zum Beispiel wenn es darum ging, die Menschenrechtsverletzungen in China anzuprangern in einem Forum der Vereinten Nationen, dann haben sich einzelne Mitgliedstaaten dagegen gestellt, zum Beispiel Griechenland oder auch Ungarn. Man könnte die Vermutung haben, dass das auch deswegen war, weil die eben maßgeblich chinesische Investitionen strategischer Art in ihren Ländern haben und so auch China vielleicht versucht, gezielt die Einigkeit der Europäischen Union zu unterwandern.
Das klang jetzt alles recht allgemein, aber die Herausforderung durch China ist doch sehr konkret, Herr Ladurna.
Ja, die ist konkret. Man muss auch sagen, dass da schon ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat in den letzten 2, 3 Jahren insbesondere. Die Kommission hat ja, ich glaube, vor 6 Monaten oder 8 Monaten ein Papier rausgegeben, wo sie ausdrücklich und zum ersten Mal China als Systemrivalen bezeichnet hat. Das heißt, als einen politischen Rivalen. Das war schon ein Novum. Also bis dahin hat man sozusagen China gesehen als einen Handelspartner, mit dem man gute Geschäfte machen kann. Das vielleicht ein bisschen schwierig ist manchmal, aber jetzt ist es ein Systemrivale. Und das ist der Blick der Europäischen Kommission. Nicht alle Nationalstaaten sehen das ähnlich. Und das finde ich ist ein Problem. Aber da hat es schon einen Bewusstseinswandel gegeben. Auch das Parlament, das Europäische, hat ja verschiedene Gesetze erlassen, in denen es sogenannten Investment Screening, wo die Investitionen aus China genau unter die Lupe genommen werden. Das ist jetzt kein sehr scharfes Schwert, aber ich glaube, in allen Institutionen hier ist schon das Bewusstsein eingetreten, dass es hier mit einem Land zu tun hat, das nicht nur, ich sag mal so, nicht nur, mit dem man nicht nur Handel betreibt, sondern auch aggressiv sein politisches System exportiert oder beziehungsweise nach außen projiziert. Und da, wie man jetzt damit umgeht, wird man sehen. Aber ich glaube, man ist jetzt schon auf der Stufe, wenn man sagt, das ist eben, wie die Kommission schreibt, ein Systemrivale.
Also ich glaube, Herr Altmaier hat neulich noch bei Anne Will gesagt, dass er das Problem mit China gar nicht so sehr sieht, auch mit der Ausspionierung oder so. Und der hat eigentlich gesagt, ob wir jetzt mit den Vereinigten Staaten, von denen ausspioniert werden oder von China, ist im Prinzip eigentlich gleichzusetzen. Und insofern sehe ich sehe das, dass die Europäische Kommission härtere Worte findet und auch Maßnahmen ergriffen hat. Auch der BDI in Deutschland hat Anfang des Jahres ein Papier veröffentlicht, was in diese Richtung geht. Aber ich sehe trotzdem noch ganz große Widerstände in vielen Mitgliedstaaten, auf diese härtere Linie auch tatsächlich einzuschwenken.
Nee, das ist richtig. Besonders Deutschland ist da, glaube ich, ein Sonderproblem. Der Altmaier ist glaube ich, da noch mal ein Sonderproblem, noch ein Sonderproblem. Ja. Aber ich wollte sagen, auf Ebene der EU war das ja vor 2 Jahren nicht so. Jetzt haben wir sozusagen, die Kommission ist natürlich keine europäische Regierung, das ist schon klar. Aber sie hat ein klares Wording gemacht, ein Wort rausgegeben und sagen, das ist eben ein Systemrival. Das ist nicht, und natürlich die Nationalstaaten folgen dem nicht. Aber ich glaube, in dem Punkt diese Kommission wirklich, die Juncker-Kommission war die da wirklich vorneweg und die liegt da auch ganz richtig.
Die EU hat ja im Grunde 3 Instrumente zur Verfügung, wenn sie es mit China aufnehmen will. Das erste ist die Handelspolitik. Da ist die Europäische Union eine Weltmacht. Und da hat China auch Respekt vor der einheitlichen Position, die Europa da hat. Das zweite ist das, was man jetzt in der Juncker-Kommission vorangetrieben hat, aber auch auf nationalstaatlicher Ebene, nämlich sehr viel genauer zu prüfen, welche Investitionen, welche Firmenzukäufe die Chinesen da eigentlich unternehmen und da gegebenenfalls auch gegenzusteuern. Und das dritte ist einfach Geld. Die Frage, will man es zulassen, dass China sich mit solchen Investitionen in schwächere Ökonomien einfach einkauft, in Länder, die es wirklich brauchen und da im Grunde einen Notstand oder eine Notsituation ausnutzt. Und da ist es eigentlich geboten, wenn man wirklich geopolitisch spielen will als Europa, zu sagen, dann muss man im Zweifelsfall auch selber das Geld in die Hand nehmen und sich dort in diese Märkte stärker reinzubringen, einzubringen mit positivem europäischem Geld, statt mit einem chinesischen Geld, das einem nicht geheuer ist. Und das sind eben Dimensionen, in denen man jetzt Außenpolitik betreiben muss, auch als EU, die der EU vorher niemals zugekommen sind. Und daran sich zu gewöhnen und dann dieses Versprechen der neuen geopolitischen Kommission in Anführungsstrichen auch umzusetzen, wird gar nicht leicht werden.
Ist die EU der Ort, an dem jetzt europäische Außenpolitik gemacht wird?
Nein, das ist die EU noch nie gewesen. Die EU, also die Brüsseler Institutionen, wenn man das so sehen will, sind immer nur der Ort der Verhandlungen gewesen und der Ort des Austarierens von Interessen, aber nie die Quelle sozusagen außenpolitischer Energie. Diese Quelle sitzt in den Mitgliedstaaten und wenn man sozusagen mit sich ehrlich ist, ja eigentlich auch nur in 4 oder 5 Mitgliedstaaten. Alle anderen sind eigentlich zu klein, um außenpolitisch wirklich wirksam zu werden. Und wenn diese 4 oder 5 nicht an einem strategischen Strang ziehen, dann kann Europa auch nicht agieren. Es ist ein Fehler in der Außenpolitik, von der EU zu sprechen. Das machen manche Pro-Europäer gerne und auch manche, vor allen Dingen im Europäischen Auswärtigen Dienst, tun das gerne sozusagen schon qua Dienstauftrag. Aber die europäische Außenpolitik ist etwas, was die Mitgliedstaaten bestimmen. Und wenn die nicht wollen, wenn die nicht ziehen, wenn die nicht an einem Strang ziehen, gibt's die auch nicht, diese Außenpolitik. Und da gibt's eben durchaus, wie soll ich sagen, sehr gemischte Bilanz der letzten Jahre. Aber keine Herausforderung war bisher so groß wie die chinesische. Ob das jetzt in dieser Einheitlichkeit voranschreiten kann, wie es eigentlich notwendig wäre, also da mache ich ein großes Fragezeichen dran.
Und es ist ja auch so, dass quasi die Versuche, die Außenpolitik zu europäisieren durch die Person des Hohen Vertreters, also früher Frau Mogherini und jetzt Herr Borrell, ein Stück weit auch gescheitert ist. Also man hatte da vor 10 Jahren, als man den Lissabon-Vertrag, als er in Kraft getreten ist, hat man große Hoffnungen eigentlich mit dieser Idee verbunden. Man hat da jetzt diese Figur und mehr übernimmt er auch so die Rolle des europäischen Außenministers. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die Mitgliedstaaten das eigentlich nie gewollt haben und dass auf dem Papier diese Position eigentlich recht mächtig ist, aber man eben entweder Politiker bestimmt hat, die nicht das entsprechende Charisma oder die entsprechend das politische Gewicht mitgebracht haben oder dass eben die Mitgliedstaaten dann alles unternommen haben, um die Position zu schwächen und uns selber Außenpolitik zu machen oder auch das, was auf europäischer Ebene verabschiedet worden ist, individuell, national zu unterwandern und zu konterkarieren. Also ich glaube, es gab da mal einen großen Wunsch, dass es europäischer werden würde, aber wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, dann hat die EU als EU vielleicht beim Iran-Deal eine große Rolle gespielt, vielleicht auch bis 2016 Serbien und Kosovo, aber also in einzelnen Fällen ja, aber eben keine durchgehend wirklich große Rolle und auch die Erfolge stehen ja heute zur Disposition, sowohl der Iran-Deal als auch der Aussöhnungsprozess zwischen Serbien und Kosovo.
Apropos an einem Strang ziehen. Ganz einfaches Beispiel. Jeder der 27 neuen Kommissare wird zu Beginn seiner Amtszeit jedes Mitgliedsland besuchen. So wurde es versprochen. Das sind also 27 mal 27 Begegnungen, die dem Kennenlernen dienen. 729 Dienstreisen für ein gemeinsames Europa. Wie kann aus einer solchen Fülle von Begegnungen so etwas wie ein Team, ein gemeinsamer Geist, ein am gleichen Strang ziehen entstehen?
Ja, einerseits ist diese Zahl überhaupt nicht unnormal, die Anzahl der Dienstreisen, die aus Brüssel in die Mitgliedstaaten und auch in die entgegengesetzte Richtung unternommen werden, liegt natürlich in Wirklichkeit noch viel höher und noch viel größer. Insofern klingt das erstmal nach viel, ist es aber nicht. Das ist Teil dieser Brüsseler Kompromissmaschine, die eben versucht, alle Europäer mit ins Boot zu bekommen. Das ist ein Teil des Preises, den wir dafür zahlen. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist eigentlich eine andere. Und das ist etwas, was sehr interessant ist, was in der Juncker-Kommission schon Formen angenommen hat und was jetzt in der von der Leyen-Kommission offensichtlich nochmal deutlich verstärkt wird. Nämlich, dass es erstens innerhalb der Kommission Abstufungen gibt. Es gibt wichtigere und weniger wichtige Kommissare, die so Art Teams bilden. Und was noch viel wichtiger ist, es wird im Generalsekretariat der Kommission, das ist jetzt ein bisschen bürokratisch, aber machtpolitisch enorm wichtig, wird im Grunde so eine Art Filterstelle eingebaut. Was früher ein reiner Verwaltungsapparat war, der intern sozusagen alles geregelt hat, soll jetzt ein politisches Instrument zur Steuerung werden. Und da werden also auf Direktorenebene wird so ein Sekretariat eingebaut, so ähnlich wie der Nationale Sicherheitsrat in Amerika, der versucht, die Politik der Kommission zu streamlinen, sodass das nicht mehr zerfällt in 27 Einzelportfolios, die im Grunde machen, wie Ihnen das gerade so gut vorkommt, sondern dass das sehr viel stärker sich auch an die Führung der Kommissionspräsidentin daran ausrichtet. Und ob dieses Experiment gelingt, ob die Kommission auf diese Art und Weise steuerbarer wird, das ist jetzt eine der großen internen Brüsseler Machtfragen.
Wir sind jetzt gerade in der Schlussrunde, deshalb werden die Antworten einen Tick kürzer. Frau Poljerin, Ursula von der Leyen ist die erste deutsche Kommissionspräsidentin seit 50 Jahren, die erste Frau überhaupt. Das wird immer wieder betont, aber hat das auch eine Bedeutung?
Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass eine Frau einmal dieses Amt übernommen hat. Ich glaube, es ist eine große Signalwirkung. Und sie hat ja auch darauf gedrängt, dass ihre Kommission zu gleichen Teilen von Männern und Frauen besetzt ist. Das ist nicht ganz gelungen, aber dennoch ist es quasi die geschlechtergleicheste Kommission, die es je gegeben hat. Dass es eine deutsche ist, ist, finde ich auch sehr wichtig, weil eben Deutschland ein so wichtiges Mitgliedsland ist und vielleicht auch die Achse Brüssel-Berlin dann noch mal besser funktioniert, als sie vielleicht unter Juncker funktioniert hat.
Herr Ladurner, unter politischen Korrespondenten gibt es jetzt schon Spekulationen. Wird sie eine Amtszeit machen oder lieber zwei? Wenn sie nur eine macht, ist sie vielleicht schon jetzt eine lahme Ente? Was hört man da so im Gerüchte-Dschungel von Brüssel?
Also ich höre dies und das, aber ich beteilige mich nicht so gerne an Spekulationen. Ich glaube, was man sehen kann, ist an Frau von der Leyen noch einen dritten Punkt. Sie war 6 Jahre Verteidigungsministerin. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr wichtig sein, weil sie weiß, wenn es jetzt um Thema Sicherheit geht, auch Außenpolitik, Geopolitik, dann weiß sie sehr genau, wovon sie spricht. Sie ist auch sehr gut vernetzt in diesen Kreis. Und ich glaube, das ist noch ein dritter Punkt, der wichtig ist und der Kraft geben kann für die Kommission. Ob sie jetzt zwei oder eine macht, lassen wir sie mal anfangen.
Ulrich Ladurner, Korrespondent der Zeit in Brüssel, Jan Techer, Senior Fellow beim German Marshall Fund in Berlin und Jana Polierin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, diskutierten im SWR2-Forum zum Thema Baustelle Europa, die neue EU-Kommission zwischen Aufräumen und Aufbauen. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion. Am Mikrofon war Thomas Ihm.